solche Informationen werden nämlich verschwiegen, danke. Was haben Sie hier gemacht?
Ich habe nur das Geld eingenommen.
Nur ist gut, Sie sagten an der Kasse, da habe ich Sie auf jeden Fall gesehen. Der Eingang ist ja der gleiche geblieben.
Bis jetzt ja.
Beschreiben Sie, wie es damals war. Am Eingang gab es auch, glaube ich, immer früher Eis und Pommes, kann es sein?
Gab es alles, ja.
Wie lange haben Sie hier gearbeitet?
Ein paar Jahre.
Aber dann haben Sie ja eine besondere Bindung dran, oder?
Du hast eine schöne Kindheit gehabt, gell? Ja.
Ich frage ja auch mal die Tochter der Mitarbeiterin. Sie haben gerade mir das alles erzählt. Welche Erinnerungen haben Sie?
Nur gute. Ich war die erste und die letzte im Wasser.
Ach.
Also sobald das Wasser eingelassen wurde, war ich drin. Genau.
Es war ja bestimmt als Kind cool, dass man sagen konnte, ey, meine Mutter sitzt an der Kasse.
Das war richtig cool. Da ist der Kindergarten, vom Kindergarten hier rüber und dann bis abends hier gewesen. Das war richtig cool, ja.
Und heute schon was Besonderes, das wieder in dem Zustand hier zu sehen, das Bad?
Ja, sehr. Also ich sehe es jetzt tatsächlich das erste Mal. Es ist sehr ungewohnt, sehr anders, aber ich finde es sehr, sehr schön, ja, tatsächlich.
Ein paar Meter neben der Sitzbank steht eine Frau aus Waltersleben, die gerade ihr Kind aus der naheliegenden Grundschule abgeholt hat. Sie ist begeistert von der neuen Variante des Freibads.
Ich finde es sehr toll, weil Schule und dann gleich nebenan Bad ist sehr vernünftig.
Was macht für Sie das Mögelsburger Bad aus?
Dass es nahegelegen bei uns ist und dass es auch so preisgünstig ist. Also es sind keine überteuerten Preise da wie in manch anderen, wo man dann so viel hat.
Da hören wir es. Das Programm ist inzwischen im vollen Gange. Ein paar Kids singen direkt am Beckenrand.
Vielen lieben Dank für die Eröffnung, liebe Kinder. Habt ihr super gemacht. Dankeschön.
Der da lobt, ist übrigens Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn. In seiner Rede erzählt er von früher, das Bad gibt es seit 1977. Er selbst war auch oft hier schwimmen. Das Wasser war kalt, ist jetzt wärmer. 2 Jahre wurde das Bad saniert und so weiter und so fort.
Wir hätten nicht gedacht, dass es am Ende auch so aussieht. Also ganz toll. Und fast pünktlich zum Beginn der Freibadsaison. Also das ist auch sehr schön und der Tag ist deshalb auch besonders schön und bedeutenswert.
Es ist eine klassische Eröffnungsrede.
Herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind.
Zeit für ein bisschen Musik von der Grundschule 21 in Erfurt-Möbelsburg. Jetzt haben alle Spaß. Die Zuschauenden, die Kinder und vor allem die Musiklehrerin, die dirigiert wie vor einer großen Oper, dabei leidenschaftlich mitsingt und mit den Händen ganz ausdrucksstark die Choreografie vorgibt. Sie heißt Frau Nerling. Ich frage sie nach ihrem Auftritt, wie lange sie mit den Kindern geprobt hat.
Wir singen eigentlich ununterbrochen und immer wieder neue Lieder. Dann holen wir mal ein altes Lied wieder raus und können es auf einmal wieder und freuen uns einfach, dass wir ganz viel Musik machen können.
Ich hatte das Gefühl, die hatten alle Spaß. Sie mussten jetzt nicht groß die animieren, oder?
Natürlich gibt es auch Schüchterne, aber die werden von denen mitgezogen, die ganz viel Spaß haben. Die haben gar keine andere Wahl, auch mit viel Spaß zu haben. Und das ist das, was uns antreibt, die Musik.
Sie hatten auch sowas wie eine Choreografie, oder? Sie sind doch so ein bisschen, Sport war ja auch dabei.
Ja, den Körper muss man mitbewegen. Musik ist nicht nur in der Stimme, sondern überall.
Sagte Frau Nerling und war auch schon gleich wieder weg.
Großpapa! Nein, Papa!
Doch zurück zum Geschehen im Freibad und zum Wichtigsten, dem Countdown.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Sehr gut!
Alles klar, das Freibad Möbelsburg ist nun offiziell wieder eröffnet. Oder doch nicht? Keiner der Badegäste traut sich wirklich ins Wasser zu gehen, so wie zum Beispiel Yvonne. Sie steht in Lauerstellung unter einer der Duschen direkt neben dem Schwimmbecken. Ich spreche sie an.
Radio frei aus Erfurt, Sie sehen nur so aus, als ob Sie gleich ins Wasser springen. Sind Sie bereit?
Selbstverständlich.
Aber Sie wollen nicht die Erste sein, oder was beobachten Sie jetzt?
Ich weiß noch nicht, ob es offiziell eröffnet ist.
Es ist offiziell eröffnet, aber Sie trauen sich nicht quasi.
Temperatur passt ja schon mal.
Sind Sie Möbelsburgerin? Also kommen Sie hier aus der Ecke?
Ich bin hier groß geworden in dem Freibad.
Was macht für Sie das Bad aus?
Die Liegefläche, die schattigen Flächen. Früher war es halt eben die 50-Meter-Bahn. Das ist jetzt ein bisschen ein tränendes Auge.
Dann trauen Sie sich und springen Sie einfach frech rein.
Und tatsächlich, Yvonne wird die Erste sein, die im neuen Freibad Möbelsburg ins Wasser geht. Kollegin Christine ist wohl eher die 20. oder 30. Aber darum geht es hier nicht. Jetzt erstmal nichts wie hinein.
Sportfrei, schwimmfrei, sprungfrei, radiofrei.
Bin Sie gespannt, wir begleiten dich jetzt gleich bis zum Becken. Wirst du jetzt einen Kopfsprung reinmachen oder wie wirst du jetzt elegant ins Wasser gleiten?
Das Elegante ist tatsächlich der Kopfsprung. Gut ausgeführt, macht das schon was her.
Ich folge dir jetzt einfach.
Ja, komm mit. Erstmal abduschen. Und los.
So, ich laufe parallel mit Christine zur Bahn lang. Sie macht jetzt die Wende. Christine, stopp! Du warst jetzt fast genauso schnell geschwommen, wie ich jetzt gelaufen bin. Und wie ist es?
Ganz wunderbar. Das Wasser ist super.
Eine Bahn ist 25 Meter lang.
Ja, da sind wir schnell auf der anderen Seite angelangt.
Wie viele Bahnen wirst du jetzt schwimmen?
Mal schauen. Da geht einiges.
Da geht einiges. Wir müssen festhalten, so viele sind noch nicht im Wasser. Vielleicht ein paar Kids. Ja. Na, vielleicht so 20 Leute oder so. Es hält sich noch in Grenzen.
Ja. Es gibt vielleicht noch ein paar Berührungsängste, manchen ist es vielleicht noch ein bisschen kalt, aber die Kinder sind super, die öffnen das Ganze und zeigen, so schlimm ist es gar nicht.
Dann schwimmen wir noch ein bisschen weiter, ich warte da draußen. Bis gleich.
Auf zur Rutsche!
Dann wird es aber auch noch Zeit für die Rutsche, 36 Meter lang. Wir lesen sicherheitshalber noch mal das Hinweisschild an der Rutsche durch.
Mindestens sieben Jahre, check. Schwierigkeitsgrad leicht.
So. Rutschhilfsmittel verboten, haben wir nicht dabei. Ich sag mal, los geht's. Ich bleib hier unten und wir gucken mal.
Hoch geht's.
Bis gleich.
Und da kommt man immer.
Ah, Christine ist jetzt oben.
Zwei
Kinder sind noch vor Christine, aber sie wird gleich die Rutsche wirklich. Beeilung! Und da ist Christine angekommen. Ich glaube, es war eine sehr kurze Zeit, maximal 10 Sekunden.
Ja, ein Höllenritt hier, diese Rutsche runter.
Aber es ist genügend Wasser drin. Früher waren die Rutschen immer so trocken, da ist die Badehose immer so hängen geblieben. Aber das ist jetzt bei Badeanzug, kann das nicht passieren, das ist gut.
Bestens bewässert und dann gibt es ja auch Tipps und Tricks, schneller zu sein auf der Rutsche, aber das bleibt unter uns.
So, Rutsche gut, check, Becken gut, check. Jetzt noch ein paar gesunde Pommes essen. Das Gesamtfazit wollen aber nicht wir sprechen, das überlassen wir einem älteren Ehepaar, die extra aus dem Erfurter Südosten gekommen sind.
Also was mir missfallen hat, als wir angekommen sind, die zu laute Musik. Und das kann man nicht machen, wenn so viele Kinder da sind. Ich musste mir die Ohrenstöpsel reintun, also das muss nicht sein. Aber ansonsten dezente Musik, ansonsten alles drumherum, wunderschön. Es ist schon toll, das Bad, wenn es auch lange gedauert hat, aber das ist wunderschön.
Also man kann Möbelsburg nur gratulieren, herzlichen Glückwunsch, dass Sie jetzt endlich nach vielen Jahren wieder so ein schönes Bad bekommen haben und hat mir gefallen, doch ja, ist okay.
Das ist ein Tourismusmagnet, würde ich sagen auch jetzt, ne? Wenn sich das erst richtig rumspricht und wenn das alles natürlich offen wird, ne? Das, was jetzt noch gesperrt ist, aber das denke ich mal. Wird nicht lange dauern.
Ich frage jetzt mal aus Erfurter Perspektive. Ich wohne in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt extra aus der Innenstadt gekommen sind, aus Möbelsburg. Im Vergleich zu den anderen Freibädern, das Nordbad, Dreibrunnenbad, wo steht da Möbelsburg?
Für mich, glaube ich, an erster Stelle. Ja, weil ich es von früher noch kenne, das alte Bad. Und wir werden ja von der Quelle gespeist. Und das ist natürlich eine sehr super Qualität, das Wasser, Trinkwasserqualität. Und das finde ich schon mal großartig. Ne? Das Nordbad ist auch nicht verkehrt, aber das ist hier eine ganz andere Kategorie hier.
Was man vielleicht noch machen könnte, mehr Schließfächer installieren.
Ja, das haben wir gerade gesehen.
Das wäre vielleicht noch wirklich der Sicherheit zuträglich.
Ja, das würde ich auch nur empfehlen.
Aus welcher Ecke kommen Sie? Nun kommen Sie aus Möbelsburg, Waltersleben? Ja, nee, aber Innenstadt, also innerhalb von Erfurt.
Innenstadt.
Soll ich nicht die Straße verraten, aber welche Ecke ist es jetzt? Ist es jetzt der Norden?
Märchendorf, also so ein bisschen draußen, ne? Bisschen abseits gelegen.
Sind Sie extra den weiten Weg von Märchendorf gekommen?
Naja, wir sind ja nicht gelaufen.
Ja,
es fehlt ja auch der Bus. Kann man ja auch dann alles nutzen, ne? Ja, und das ist schon schön. Doch, für die Erfurter auf jeden Fall ein Gewinn, ein Zugewinn.
Dann vielen Dank für die wirklich sehr ehrlichen und sehr schönen Antworten. Und jetzt gute Rückfahrt nach Mechendorf.
Danke.
Ihnen alles Gute.
Alles Gute.
Danke, schönen Tag noch.
Sie auch. Go.
Es dauert nicht mehr lange, da sitze ich hier nicht mehr in der Johannesstraße 156, sondern ich und alle anderen Kolleginnen und Kollegen von Radio Frei sitzen dann im Schauspielhaus, im Kulturquartier Schauspielhaus am Klostergang 4. Bestenfalls sind wir dann schon Ende nächsten Jahres dann mit drin, zusammen mit dem Tanztheater und dem Kinoclub Erfurt. Und das wird dann auch ein besonderer Ort sein. Und wir haben ja immer wieder berichtet, was sich da in den letzten 11 Jahren alles getan hat. Unter anderem, und das ist interessant, die Geschichte des Schauspielhauses geht ja zurück bis ins Jahr 1897. Seit 1949 ist es Schauspielhaus. Und beim Umbau werden ganz viele Sachen entdeckt, Relikte und alte Programmhefte. Und deswegen gibt es unsere Rubrik Kulturfragmente. Und im Juni wurde ein Programmheft aus den 90ern vorgestellt. Da geht es um zwei Kinderstücke. Ulrich hat sich da mit Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus unterhalten.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Herzlich willkommen, Björn, zu einer weiteren Folge. Kulturfragmente heißt dieses Ding bei uns bei Radio Frei. Wir sind mittlerweile schon weit über der 20. Folge. Was hast du heute mitgebracht?
Ich habe uns heute mitgebracht wieder mal was aus den 90ern. Das sind auch jetzt zwei Sachen, nicht groß aufwendig, sind eigentlich nur A5. Handzettel, die ich aber unter der kleinen Bühne gefunden habe, letztes Jahr im November noch. Und hier haben wir dann zwei Kinderstücke, wie auch unter der ganzen kleinen Bühne. Vor allem halt Kinderstückfragmente zu finden waren, sowohl Programmhefte als auch ganz viele Karten. Woran das liegt, können wir uns alle irgendwie selber vielleicht einen Reim drauf machen. Ich schätze mal, weil einfach bei
da
Kindern
oben
schneller was fällt.
Ja, genau.
Schnell was auf den Boden fällt und dann irgendwie weggetrampelt wird.
Du hast es im November gefunden, aber die kleine Bühne ist doch erst vor kurzem zurückgebaut worden.
Nee, das hat im November angefangen.
Ach, hat im November angefangen.
Also im November 25 hat es angefangen, ja. Und vielleicht habe ich es auch später gefunden, aber da konnte man dann erstmal überhaupt unter dem Bühnenraum drunter gucken. Und da sind auch gleich nicht nur die Handzettel aufgetaucht, sondern auch ganz viele Eintrittskarten, genau zu einem von den beiden Stücken. Ich habe euch mitgebracht einmal die Zauberinsel, ein Stück für Kinder von Dietrich Taube. Das ist der damalige Intendant in den 90ern gewesen und der hat dann für Familien dieses Stück inszeniert. Es war auch auf der großen Bühne zu sehen. Ich habe aber die Zettel unter der kleinen Bühne gefunden und die Premiere war am 27. November 98 vormittags um 10 Uhr und es richtete sich an Familien. Und für die gab es dann eigentlich dann den ganzen Dezember immer wieder diese Aufführung. Also das könnte man auch dann eigentlich als Angebot in der Weihnachtszeit, als Weihnachtsprogramm ganz klar so verstehen. Und das zweite Stück ist Bezahlt wird nicht, eine Farce von Dario Fo. Hier gibt es auch ein paar mehr Infos, von wem die Inszenierung ist. Anna Hoffmann hat die Inszenierung gemacht, Tobias Hurter, die Ausstattung ist Spielenden, Heiko Pfeffer, Gabriele Domschke, Herbert Wegener, Wolfgang Kaiser und Olaf Müller. Und auch dort war die Premiere dann schon Anfang November 98. Und hier war es dann wahrscheinlich doch kein Kinderstück, weil auch nichts darauf hinweist. Aber das Format hat mich jetzt dazu verleitet, es damit gleichzusetzen mit der Aufführung von Dietrich Taube. Weil beides ist babbigen Papier gedruckt und im A5-Format und eigentlich ein relativ unaufwendiges Beilagenheft.
Damit man es preiswert reproduzieren konnte.
Genau. Und man sieht auch, es hat eine Knickfalz, also es war wahrscheinlich auch irgendwo.
Das heißt, du darfst es jetzt auch wieder falten. Nein, mach's nicht.
Ich werde es mir ersparen, aber man merkt halt schon und man sieht halt auch immer noch den ganzen Staub, der sich drunter und
angesammelt hat.
Dazu kann man halt noch erzählen, also wir haben ja dann auch unter der großen Bühne sehr viel gefunden, hunderte von Eintrittskarten und viele waren auch noch von einem anderen Stück, wo wir ein größeres Booklet oder Leporello haben und da werden wir aber dann beim nächsten Mal wahrscheinlich anschließen können. Es ist wirklich auffallend stark gewesen, dass vor allem Kinderstücke, also viele von den Kinderstücken Eintrittskarten irgendwie verschütt gegangen sind und das ein sehr auffälliger Punkt war und mich würde da generell mal interessieren, wie auch diese Aufteilung war, weil mit den Kinderstücken, weil eigentlich 1998 gab es die Schotte schon, wie wurde das eigentlich irgendwie so austariert in der Erfurter Theaterlandschaft?
Okay, zweimal DIN A5, Kulturfragmente. Vielen Dank, Björn.
Flame ignites the light in a single name.
wachsamer Tick zucken einige zusammen. Da trennt sich immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und genau das war auch Thema in diesem Monat Juni, denn mein Kollege Reino hat sich mit Professor Dr. Lars Meyer-Jensen von der Erfurter HMU, der Health and Medical University, unterhalten. Und das war ein ganz interessantes Gespräch. Ich hatte da auch im Vorfeld schon mal reingehört, denn Lars Meyer-Jensen ist Professor für didaktische Psychologie und er hat sich wirklich mit einem Thema beschäftigt, auf das man erstmal kommen muss, und zwar mit angehenden Mathematiklehrern und Lehrerinnen, was die über Mathematik denken. Denn es läuft so ein bisschen darauf hinaus, wenn ich es richtig verstanden habe in dem Gespräch, dass eigentlich Mathematik nur richtig gut vermittelt werden kann, wenn man auch während des Studiums richtig Lust drauf hat und Freude daran verspürt. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Ihr könnt ja selber mal hören, wie es Lars Meyer-Jensen im Gespräch mit Reino erklärt.
Also ich gucke mir ganz speziell an, wie sich Grundschullehramtsstudierende in mathematischen Lern- und Leistungssituation fühlen, also welche Emotionen sie dabei haben, weil wir wissen aus der Forschung, dass das, was ich fühle in diesen Situationen, was damit macht, wie viel ich lerne und vielleicht auch, wie gerne ich später dieses Fach auch eigentlich unterrichten möchte. Wir haben ja in Deutschland die Besonderheit, dass Grundschullehrkräfte eigentlich als Generalistinnen ausgebildet werden. Wir haben das Klassenlehrerprinzip in Deutschland. Das heißt, theoretisch sollte eine Grundschullehrkraft mehr oder weniger alle Fächer unterrichten können. Das heißt, sie haben damit auch die Wahl, ob sie Mathematik unterrichten wollen. Die vermeintliche Wahl, weil praktisch werden alle Mathematik unterrichten, ob sie es wollen oder nicht, aufgrund des Lehrkräftemangels auch. Und wenn wir aber wissen, dass da Grundschullehramtsstudierende vielleicht Angst haben oder beschämende Situationen erlebt haben, das ist jetzt das, was ich ganz stark erforsche, also in der Schule oder auch im Studium, dann gucke ich mir an, was passiert mit denen eigentlich? Wie machen die eigentlich später Unterricht? Fangen die dann auch an, ihre SchülerInnen zu beschämen oder vielleicht gerade nicht zum Beispiel? Was für ein Verständnis haben die dann von Mathematik eigentlich? Und wissen die dann noch viel in Mathematik oder nicht? Also das hat natürlich auch viel dann damit zu tun.
Mhm. Was wissen wir denn darüber, wie sich Grundschullehrende gegenüber Mathematik fühlen, wie sie dem gegenübertreten? Mhm. Haben Sie da ein paar Zahlen?
Ja, also eine Zahl, die mich immer wieder, also vorweg muss ich erstmal sagen, die Mehrheit findet Mathematik angenehm. Das ist auch in unserer Gesellschaft so. Die Mehrheit in unserer Gesellschaft findet, dass Mathematik ein positiv besetztes Fach ist. Das vergisst man immer ein bisschen, weil das Bild, glaube ich, in der Gesellschaft ein anderes ist. Aber eine Zahl, die mir nicht aus dem Kopf geht, das ist eine Studie, die ist allerdings jetzt schon 12 Jahre alt, die hat gezeigt, dass über 36% der Grundschullehramtsstudierenden im Fach Mathematik sich als mathematikängstlich beschreiben. Also die sagen, ich werde nervös, ich bin angespannt, ich mag es eigentlich nicht. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, dass die meisten über Mathematik unterrichten werden, finde ich es eine unheimlich hohe Zahl. Ich finde es auch in der Allgemeinbevölkerung eine unheimlich hohe Zahl. Die entspricht auch ungefähr der Zahl in der Allgemeinbevölkerung, soweit wir das einschätzen können. Aber das fand ich damals wirklich überraschend, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich hätte gedacht, alle müssen doch Mathematik mögen. Ich mochte selbst auch Mathematik sehr, so, und konnte mir das erst gar nicht vorstellen.
Gibt es eine besondere Didaktik für den Mathematikunterricht im Verhältnis zu anderen Unterrichtsinhalten?
Ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass jedes Fach eigentlich auch in der Lehramtsausbildung die eigene Fachdidaktik hat. Und auch ihre Berechtigung hat, und weil jedes Fach doch sicherlich auch speziell ist. Wie gesagt, ich bin jetzt eher, arbeite eng mit MathematikdidaktikerInnen zusammen und gucke mir da quasi eher an, was macht das Fach Mathematik dann so speziell. Ne? Ich glaube, jeder, der mal so in die eigene Schulbiografie guckt, wird eine klare Haltung haben, war Mathematik gut oder nicht gut und was ist da eigentlich passiert, was in anderen Fächern nicht passiert ist. Und bei den meisten, die meisten fallen dann ein, Bankrutschen, Eckenrechnen. Das waren so Sachen, die so ganz häufig in Mathematik und früher wirklich sehr häufig eingesetzt wurden. Und das ist zum Beispiel was wir uns auch angucken, was macht das eigentlich dann mit Lernenden? Ne, haben da wirklich alle Spaß oder gibt es da vielleicht auch Personen, die sagen, ich habe hier den Eindruck, ich verliere hier jedes Mal. Ich bin offensichtlich, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, ich bin offensichtlich so dumm in Mathematik. Und ist das was wir hinnehmen wollen oder wollen wir Mathematikunterricht so gestalten, dass möglichst alle sich freuen und sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Und das kann sich auch Mathematikdidaktik angucken. Mathematikdidaktik ist natürlich ein weitaus größeres Feld, aber das ist die Stelle, an der ich sozusagen um die Ecke biege und sage, so Leute, lasst uns das jetzt angucken, was können wir tun.
Das führt unmittelbar zu der Frage, Ist es zutreffend, was die allgemeine Einstellung, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, so beinhaltet, dass Mathematik eigentlich für den späteren Alltag, für den Beruf eigentlich völlig irrelevant ist? Mhm. Erstens, stimmt das? Mhm. Und zweitens, kann man auf diesem Weg Schülern beibringen, die Bedeutung von Mathematik näher zu bringen? Oder gibt es da viele andere Wege, die sich auch anbieten?
Also das stimmt nicht. Wir brauchen Mathematik in unserem Leben. Wir brauchen noch viel mehr Mathematik in unserem Leben sogar, würde ich sagen. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich nehme einen speziellen Bereich der Mathematik heraus, Stochastik. Also wo wir lernen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken zum Beispiel. Überhaupt auch eine Vorstellung zu bekommen, was heißt es, dass in diesem Land 82 Millionen Menschen wohnen? Das muss man sich ja erstmal wirklich vorstellen. Was ist das eigentlich? Ne? Wie viele sind das eigentlich? Das sind nämlich mehr als meine Nachbarinnen und Nachbarn, denen ich so begegne im Alltag. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, die Mathematik im Prinzip beantworten muss im Unterricht oder zumindest dieses Denken auch ermöglichen soll. Was ich wirklich von meinen Kollegen in der Mathematikdidaktik gelernt habe und leider nicht in meinem Unterricht damals, in meinem Schulunterricht, ist, dass Mathematik in der Schule, dieses Fach dient quasi dem Zweck, das Denken zu lernen. Wir lernen durch Mathematik zu denken. Wir lernen in stochastischen Zusammenhängen zu denken. Wir lernen in dreidimensionalen Räumen zu denken, mehrdimensional wird schon schwierig, aber dreidimensional uns Dinge vorzustellen, die wir selber nicht sehen können, also abstrakte Dinge uns auch vorzustellen. Und ich würde sagen, wenn ich eine Prognose wagen würde fürs 21. Jahrhundert, dann würde ich sagen, das ist sowas von essentiell wichtig, dass wir uns das vorstellen können. Ich finde, wir haben das in der Pandemie ja auch gemerkt teilweise, wie schwer es Menschen fällt, das einzuschätzen. Fangen dann an, Effekte zu unterschätzen oder auch zu überschätzen vielleicht. Und da fand ich das nochmal ganz beeindruckend. Also Mathematik hat eine grundlegende Bedeutung. Und gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir die Bedeutung nicht überhöhen. Man kommt auch durchs Leben, wenn man vielleicht nicht so gut in Mathematik ist. Dann kann man auch ein sehr erfolgreiches Leben führen. Aber wir als Gesellschaft insgesamt müssen der Mathematik Raum geben. Und wenn ich mir die Ergebnisse von Schulleistungsstudien der letzten Jahre angucke, wie PISA zum Beispiel, dann habe ich den Eindruck, dass wir das nicht im umfangreich, also im großen Umfang tun. Dass wir Mathematik wirklich diesen Raum geben.
Das war ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Professor Lars Meyer-Jensen. Das Gespräch hat mein Kollege Reino im Juni geführt und ihr könnt das komplette Gespräch auch nochmal auf unserer Mediathek nachhören, www.radio-frei.de.
Klausi trennt sich von Bipsi, Babsi von Hans, Bertha trennt sich von Pelle, Berti tritt an die Stelle. Aber mögen tun sie sich weiter, vielleicht etwas weniger heiter. Pelle muss nochmal raus auf die Wiese und zieht dort an Luise. Die trennt sich gerade von Heiner, er findet das erheblich gemeiner als seine Trennung von Iris, die schon eine Zeit lang her. Und so Tisha und Herwig, man trennt sich einverständlich. Und Tisha, ein wenig einverständlicher. Hauptsache wir sitzen am Ende alle im selben Heim. Denn ohne all die anderen Getrennten möchten nicht alleine sein. Hauptsache wir sitzen am Ende alle im selben Heim. Denn ohne all die anderen Getrennten möchten wir nicht alleine sein. Rainer definiert die Bestände und er kann sich nicht entscheiden. Jürgen trennt sich darum von Rainer und Rainer ist auf einmal alleine als vorher. Andrea und Marc trennen sich schon seit Jahren, jetzt werden sie langsam müde. Werner und Ulla sind da schneller, Werner liebt parallel heller. Von irgendwem trennt sich Leander, es bringt ihn ganz durcheinander. Aber irgendwie der Leander da auch wieder bleibt da. Nur Silke und Sören haben nichts zum Entstören. Sie werden sich trennen, bevor sie sich kennen. Hauptsache, wir sitzen am Ende alle im selben Heim. Denn ohne all die anderen Getrennten möchten wir nicht alleine sein. Hauptsache, wir sitzen am Ende alle im selben Heim. Denn ohne all die anderen Getrennten möchten wir nicht alleine sein. Petra heißt jetzt Hedwig, sonst ändert sich wenig. Norbert sieht aus wie Alfred und Günther heißt Stefan. Rita trennt sich wieder mal von Thorsten. Thorsten sträubt seine Borsten. Demnächst sind sie dann wieder zusammen, zusammen in Flammen. Michi trennt sich von Gitte, denn er sucht seine Mitte. Er sucht und sucht und was er findet, ist am Ende eine Titte. Miriam hat niemanden, den sie verlassen kann. Also trennt sie sich von sich, warum auch nicht? Hauptsache, wir sitzen am Ende alle im selben Heim. Denn ohne all die anderen Getrennten möchten wir nicht allein.
Menschen beobachten ja gern, denn wir sind permanent auf der Suche nach Themen oder uns fallen besondere Dinge auf. Und Kollegin Christine ist die Meisterin der Beobachtung, denn sie beobachtet ganz genau, wie Menschen einkaufen, beziehungsweise sie findet Einkaufszettel und liest diese dann vor. Und das ist immer sehr interessant, weil man dann so ein bisschen schon mal lesen kann, herauslesen kann, heraushören kann in dem Fall, ob derjenige zum Beispiel Vegetarier ist oder ob diejenige eher etwas ganz anderes bevorzugt, Gummibärchen wie ich zum Beispiel. Und wir hören mal in einen Einkaufszettel hinein, den Christine im Monat Juni gefunden hat.
Der Einkaufszettel der Woche. Der lag auf der Straße und ich habe ihn aufgehoben. Ein blauer Zettel, quadratisch, einmal geknickt in der Hälfte und es sieht aus, als hätte hier jemand mit Füller geschrieben. Es ist auf jeden Fall blaue Tinte zu sehen. Und folgende Notizen wurden sich gemacht. Butter. Chivo-Futter oder Chiro-Futter. Leckerli. Äpfel. Fleischwurst. Käse. Gurken. Eier. Kekse. Fleisch. Kuchen. Brot. Trinken. Tabak. Was da wohl rauskommt?
Der Einkaufszettel der Woche.
Ist so ein ganz gängiges Urteil über Politikerinnen und Politiker. Und dieses Urteil hatte ich persönlich nie. Und wenn ich es gehabt hätte, dann hätte ich es jetzt dringend geändert durch eine ganz wunderbare Dokumentation, die im Juni herausgekommen ist. Brombeerland heißt diese Doku. Und die ist deswegen aus verschiedenen Gründen besonders, weil sie erstmal sehr lang ist. Eine Serie, 14 Teile. Es gab über 114 Drehtage und 354 Stunden Material, was aufgenommen wurde. Inszeniert wurde das Ganze, inszeniert ist nicht das richtige Wort, beobachtet wurde das Ganze von der Regisseurin Yvonne André und von Wolfgang André. Und es geht um den Landtagswahlkampf 2024 in Thüringen. Aber, und das macht die Dokumentation so besonders, Darüber hinaus geht es weiter. Gewählt wurde am 1. September 2024 und Wolfgang, Ivo und André haben die Kameras weiter laufen lassen und waren auch mit bei den Optionsgesprächen mit dabei, bei den Sondierungen, bei den Koalitionsverhandlungen und konnten in viele Räume hineingehen, in die man sonst nicht hineinkommt, konnten viele Gespräche und Diskussionen mitfilmen, die man sonst nicht mitfilmen darf. Sie durften nicht alles filmen, sie haben auch nicht alles herausbekommen. Es bleibt immer die Frage, was ist authentisch? Aber eins kann ich vorwegnehmen, diese Dokumentation Brombeerland ist absolut faszinierend und bezieht sich natürlich auf die Brombeer-Koalition, die am Ende herausgekommen ist, also dem Bündnis aus CDU, dem Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD unter Ministerpräsidenten Mario Vogt. Das ist dann das Ende. Die beiden waren zu Gast Mitte Juni, Wolfgang, Ivo und André bei Kollegen Carsten. Und Carsten wollte so auch von den beiden wissen, wie es ihnen denn ging, als sie das alles miterlebt haben oder dann im Schnitt vielleicht auch nochmal die Szenen gesehen haben, ob das Fremdschämen war oder was da mit ihnen passiert ist. Die Antwort von Ivo und André ist eindeutig.
Nee, Fremdschämen hatte ich gar nicht. Eher Achtung vor denjenigen, die zugelassen haben, dass sie Gefühle zeigen. Weil dieses Politikgeschäft, das lebt ja davon, dass du extrem harter Typ bist oder Typin.
Meistens ja Typen, ne?
Ja, und zu zeigen, dass man auch verletzlich ist, dass man verwundet ist, da gehört verdammt viel dazu, weil natürlich in dem Umfeld muss man ja weiter bestehen können. Und deswegen fanden wir das eigentlich gut, aber natürlich gibt es immer auch Sachen, wo man seine Protagonisten vorschützen muss, weil die Menschen vor der Kamera haben ja genauso eine Würde und man muss ja auch sehen, dass das, was wir zeigen von denen, ist ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus ihrem Leben. Und auch da, ich meine, selbst wenn wir viele ungeschnittene Szenen haben, trotzdem ist es natürlich eingebettet in ein davor und ein danach und viele Linien ziehen ja auch in andere Bereiche, die wir da vielleicht gar nicht mitbekommen, ne?
Dennoch bedienst das voyeuristisch, habe ich gemerkt, weil wir wissen ja schon, wie wir es schauen, wie es ausgeht. So, und da steht mal den Hänfling und dann dachte ich so, oh Scheiße, die wird ihren Job verlieren. Die hat sich über Jahrzehnte oder für lange Zeit engagiert. Es wird nicht reichen. Bei Kemmerich war es bei mir eher Schadenfreude, aber weil ich ja so böse bin, kommt ja noch dazu, dass man dann, wenn man es schaut, weiß, wie es ausgeht. Auch ein Kniff, oder?
Na, das war so die Schwierigkeit auch immer erzählen, weil normalerweise lebt ja Serie davon, dass du so einen Cliffhanger hast und denkst, du wirst du jetzt weiterschauen. Die Schwierigkeit war da, wie findet man da Möglichkeiten, die erzählerisch so stark sind, dass du jetzt wissen willst, wie es weitergeht. Ja. Da kann vielleicht auch Wolfgang noch...
Moment, erstmal müssen wir über dich reden. Bei dir entdecke ich ja Stockholm-Syndrom. Also Wolfgang, also dieser Respekt vor dem Protagonisten, geht das nicht zu weit? Das ist schon Stockholm-Syndrom, weil du warst zu nah dran an den Leuten und du brauchst ein bisschen Abstand, weil ich meine, die gehen doch ins Politikgeschäft. Wenn da einer weint er, das ist okay und das kann man auch zeigen. Das ist so eine bewusste Entscheidung, dass ich mich nackt mache, in dem Sinne, weil ich ja, das ist ja kein Job wie jeder andere. Ich bin ja ganzheitlich da. So, ja. Ich kann nicht für Frau Wolf und für irgendjemand Katja Wolf Mitleid empfinden. Das ist ja, die sind in einem bösen Geschäft, oder ist das jetzt zu böse von mir?
Nee, also wir versuchen halt Nähe zu unserem Protagonisten herzustellen, ganz bewusst Nähe auch zuzulassen. Nicht jeder lässt die unglaubliche Nähe, dass er jetzt anfängt vor uns zu weinen sozusagen zu. Nicht jeder ist so. Manche sind das aber und dann ist es wie so eine Beziehung mit Menschen. So. Also zu manchen hast du einen besseren Draht, zu manchen etwas distanzierteren Draht. Und ich finde es halt toll, wenn man halt diese Nähe herstellen kann und den Menschen, den Protagonisten, den Raum geben kann, dass sie den Mut haben, etwas jemanden zu offenbaren, wohlwissend, dass natürlich auch irgendwann eine Öffentlichkeit das sehen kann. Wir sind natürlich ein gewisser Schutzschild dazwischen. Wir entscheiden dann am Schnitt sozusagen, was können wir den Menschen zumuten. Aber erstmal geht es tatsächlich um Nähe, um Raum und da habe ich keine Angst vor als Filmemacher. So, ich brauche nicht die journalistische Distanz zu den Menschen, um irgendwie kritische Fragen zu stellen. Ich finde eher, man stellt eine Nähe her, man stellt, sie haben den Mut, etwas uns zu erzählen über Fehler, die auch passieren oder Schwierigkeiten, die passieren und trotzdem gehe ich mit dem Material durchaus kritisch um oder beobachte sie in Situationen, wo ich denke, das ist nicht so gut und das stelle ich halt auch im Film dar. So. Also,
jetzt verstehe ich Sie, Yvonne, ihr habt eben bewusst nicht die journalistische Distanz.
Ja.
Ich fand, du warst ja sehr empathisch und hast in dem Moment also wirklich klasse Fragen gestellt und wenn dann jemand weint, ich habe ja da so ein feistes Grinsen, dass sie das zugelassen haben, dass das drin bleibt, ist ja ein Vertrauensbeweis für euch. Also da sind ja ein paar Leute, wo ich denke, gerade der männliche Mitmensch, ich habe ja lange nicht so oft so feistes Grinsen und so, wo ich dachte, was ist mit denen? Also das heißt, die haben euch schon vertraut und dir vertraut?
Ich glaube in Teilen. Wir waren, glaube ich, einfach sehr
Penetrant?
Penetrant dabei, also haben versucht, viel dabei zu sein. Das ist aber auch die Schwierigkeit, das sind ja Prozesse, also gerade jetzt die Regierungsbildung sind ja Prozesse.
2 Jahre, oder? Insgesamt.
1 Jahr Dreh und 1,5 Jahre Schnitt.
Ja.
Aber das sind ja auch Prozesse, wo du eigentlich keine Kamera dabei haben willst. Mhm. Das sind ja, wir sagen immer Hinterzimmer, aber es hat auch eine Berechtigung, dass man nicht alles, wie sagt Bodo Ramelow, auf dem Jahrmarkt austrägt. Sie haben uns ja unterschiedlich dosiert zugelassen. Und natürlich kannst du dann vor allem das zeigen, wo Leute bereit sind, mehr zu zeigen. Und das macht aber eben auch das menschlich. Ne? Es gibt so einen Moment, in eine Folge heißt die Landtagspräsidenten war es, die Folge 6. Und da sagt Henry Bernhard, also wir haben die journalistische Ebene haben ja auch begleitet, also wir haben ja auch noch Protagonisten bei den Journalisten.
Die ganzen Typen da, oh nee, der Davis, oh nee.
Und Henry Bernhard sagt, der hat ja ein Parlamentsbüro und von da aus kann er eben immer rausschauen und dann sagt er irgendwann auch, na das sind ja alles Menschen und dass dieses Menschliche ist natürlich auch unabhängig von der Parteizugehörigkeit, ist natürlich ja auch irgendwie besonders macht. Ne? Und das ist auch unsere Aufgabe, also Leute nicht als Schablonen zu zeigen und nicht zu zeigen, das sind Politiker, über die können wir jetzt sozusagen herziehen und richten oder das sind Journalisten und das ist jetzt alles hier Lügenpresse oder so. Und da verstehen wir unsere Aufgabe, das Menschliche auch in all diesen strukturellen Prozessen auch zu zeigen.
Also ich habe Gnade, war da im Spiel. Naja, ich erinnere mich an eine Szene, war das auf der Wartburg, auf jeden Fall mit Steffen Schütz und Katja Wolf. Mhm. Und das war eine Kollegin, die ein Interview gemacht hat von irgendeiner Zeitschrift.
Ja, kuriert in einer österreichischen Zeitung. Mhm.
Und das fand ich ja interessant. Da wurde das Huhn da von ihr gegangen, die Blicke, das Ungesagte, was da zwischen den beiden lief, dachte ich, meine Güte, dass die das durchgelassen haben, weil das offenbart ja so viel, deren Verhältnis. Die Blicke, was jetzt zum Thema Sarah Wagenknecht, dass ihr seid, das war ja auch, muss ich ja sagen, das war ja nicht abzusehen, als ihr das Projekt begonnen habt, war dass da eine Brombeer-Koalition, die so auch so heißt, wusstet ihr nicht zum einen. Ne? Und dass da diese Einflussnahme aus Berlin und dieses BSW sich da so diesen Erfolg einfährt und dass es so schwierig wird, war ja auch nicht abzusehen. Aber was, hast du das schon, als du das aufgenommen hast, als das haben wir jetzt im Kasten. Unglaublich, das ist historisches Material. Habt ihr schon innerlich gejubelt?
Also nicht als historisches Material, aber als ein Wahnsinnspolitikpärchen. Ich meine, sowas wirst du doch niemals begegnen, Politikern, die auf diese Art und Weise miteinander sprechen. Und natürlich, das offenbart ja auch, warum es auch drin ist, ist ja nicht nur, dass wir sie beide als Charaktere einführen, Beziehungen untereinander. Es offenbart ja auch den damaligen Punkt der Beziehung zu Sarah Wagenknecht. Das ändert sich ja massiv. Also wenn man
von der
die
Liebe,
Serie
von
sieht.
Von der puren Liebe, würde ich mal sagen.
Da fliegen die Herzchen.
Achtung, da fliegen die Herzchen bis zur Verachtung, die man in den Blicken sieht. Und und diesen Weg zeigt ja krass.
Ja, und da, insofern war das natürlich schön, aber es ist eben auch so, man sieht Politiker sonst nicht so. Niemals wird ein Politiker sonst sagen, ich fand Politik schon immer scheiße. Ja? Und insofern sind das natürlich so Szenen, wo du denkst, oh, wie schön, dass wir die haben.
Mhm.
Mhm. Aber die können auch damit leben.
Die konnten, also habt ihr jetzt schon danach Reaktionen, weil du siehst ja das Material, kannst du freigeben und so, aber wenn man es dann im Kontext, man kann es ja auch gemein und böse schneiden und so, habt ihr dann Reaktionen von den Protagonisten bekommen?
Ja, wir hatten jetzt gestern, wir hatten zum Teil Protagonisten bei uns auf der Couch sitzen, wo wir halt das Material vorab gesehen haben. So.
Also okay. Madeleine Hänfling. Nicht Material, die haben schon den fertigen Schnitt
genau,
gesehen.
Genau, den fertigen Schnitt, ja. Madeleine Hänfling saß bei uns, hat ihre 4 Folgen, denen sie vorkommen, im Wahlkampf halt geschaut. Da gab es ja auch so ein paar Momente, wo er dachte, findet sie das gut, wenn das drin ist, aber für sie war das halt kein Problem.
Welche Momente waren das, wo du geglaubt hast, dass sie das blöd findet?
Naja, sie sitzt halt da und guckt halt das TV-Duell von Mario Vogt und Björn Höcke sozusagen und sagt, du Lügner oder du, ich will noch das größere Arschloch sein als der Höcke und so. Also es gibt schon so Kommentare, die knallen schon rein, aber die sind halt so zutiefst ehrlich, weil sie sozusagen so den Blickpunkt aufmachen, was wirklich sie für eine Haltung hat und danach halt auch erzählt, wie sie Haltung zum Beispiel zu illegaler Migration, zu diesem Begriff hat und so, was ich total schön finde. Solche Momente halt oder in der Bachkirche, wenn sie halt angefeindet wird, dass sie die AfD-Menschen nicht als Menschen betrachten würde, nur weil sie mit ihnen nicht redet oder ihnen nicht zum Geburtstag gratuliert oder so. Mhm. Also das sind schon sehr unangenehme Momente, die sehr emotional sind, aber auch sehr viel erzählen. So. Mhm. Und dann guckt man halt, wie geht der Protagonist damit um auf unserer Couch, so hält er das aus und wir müssen halt eine Entscheidung treffen. Kannst du das damit mit dem Bild in der Öffentlichkeit leben? So. Mhm.
Das war ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit der Regisseurin Yvonne André und dem Regisseur Wolfgang André, beide in Weimar lebend. Es ging um die Dokumentation Brombeerland. Das Gespräch hat Carsten geführt. Und das komplette Gespräch, das könnt ihr nochmal nachhören in unserer Mediathek unter www.radio-frei.de. das war der Monatsrückblick für den Monat Juni. Und es gibt natürlich auch einen Monatsrückblick für den Monat Juli. Den gibt es dann am Sonntag, den 2. August um 17 Uhr. Dann wieder einschalten, aber jetzt auch natürlich weiter radiofrei hören. Mein Name ist Reinhard und wir hören uns garantiert wieder. Macht's gut!
Ja. Du hast noch nie ein Lied bekommen und so viele scheiß Love-Songs gibt es schon. Du hast was Derberes verdient, weil es halt nur eine Berberessin gibt. Du weißt doch eh schon, was ich mein. Süß, sonst passt nicht rein, Raspel lass ich sein. Du kriegst ein Lied, das rockt mit Raps für dich und wie der Stock. Ja. Du merkst es eh, du checkst es schon, denn du stehst unter echtem Lexikon. Du bist so ehrlich, wie's nur geht und zeigst dem Hass, wie man den Spieß umdreht. Du zeigst mir, wie man liebt und lebt und der Track kommt eigentlich viel zu spät. Doch da du das Lied jetzt kennst, du bist und bleibst mein Lieblingsmensch. Du und ich, du und ich und du. Doch nur deine Meinung macht ein Stück komplett. Du machst für mich mein Glück perfekt, denn nur du brachtest mich zurück aufs Brett. Du hast Style, wenn du rollst, mein Schatz, und ich bin oft schon fast vor Stolz geplatzt. Du denkst, was kann das sein? Ich will nur ganz laut Danke schreien. Ja, du küsst, als gäb's kein Morgen mehr. Was weiß ich, was aus mir geworden wär. Du hast mich aus dem Dreck gezogen und mich aus meiner Scheißwelt weggeholt. Du hast mich endlich frei gemacht und hast mir Leidenschaft neu beigebracht. Und da du das Lied jetzt kennst, du bist und bleibst mein Lieblingsmensch. Du und ich und du. Viel mehr gehört wohl nicht dazu. Du und ich und du und ich. Viel mehr braucht es vermutlich nicht. Du und ich und du. Viel mehr gehört wohl nicht dazu. Ich kann nur ganz laut schreien, verdammt, ich will dein Ende sein. Ja, du unterstützt mich, wo du kannst und oft sicher nicht ganz ohne Angst. Du hast längst durch mich durchgesehen, doch hast genug Mut, mir die Furcht zu nehmen. Du bist zu deiner Zeit voraus, weil du nicht zurückblickst, sondern weiterschaust. Und wer zu dem Beat hier danst, der weiß, du bist mein Lieblingsmensch. Du und ich und du. Viel mehr gehört wohl nicht dazu.